NDR Info. Blickpunkt Diesseits. Das Magazin aus Religion und Gesellschaft.
Dazu begrüßt Sie im Studio Jan Ehlert. Und das sind heute unsere Themen. Zwischen Ausladungen und Verhandlungen, die schwierige Rolle der muslimischen Verbände im Norden. Dazu unser Kommentar. Google versus Tod, wie der Internetkonzern das Altern bekämpfen will. Außerdem Renaissance einer religiösen Kraft, die bewegte Geschichte des Tanzes in der Kirche und Seelsorge auf dem Sonnendeck, Pfarrer unterwegs auf Kreuzfahrt. Es ist eine bewährte und eine schöne Tradition. Zum Fastenbrechen am Ende des Ramadan laden viele muslimische Familien und Verbände auch nicht-muslimische Freunde und Nachbarn zum gemeinsamen Feiern ein. Erstmals nahm in diesem Jahr mit Joachim Gauck auch ein deutsches Staatsoberhaupt an einem öffentlichen Fastenbrechen teil, als ein Zeichen des Miteinanders, so Gauck. In Hamburg wurde die Integrationsbeauftragte der Bundesregierung, Aidan Özus, dagegen vom gemeinsamen Fastenbrechen, dem Iftarmahl, ausgeladen. Aus Sicherheitsbedenken, so die muslimische Hamburger DİTİB-Gemeinde. Schließlich sehen sich türkischstämmige Abgeordnete seit der Armenien-Resolution des Bundestages mit Morddrohungen konfrontiert. Die Hamburger Bischöfin Kerstin Fehrs sagte als Reaktion darauf ihre Teilnahme am Iftarmahl ebenfalls ab. Die Ausladung der Integrationsbeauftragten ist das falsche Signal, meint Florian Breitmeier.
In politisch aufgeheizten Situationen wie diesen ist die gemeinsame Pflege einer Gesprächskultur keine Option, sondern das Gebot der Stunde. Ein Wort gibt bekanntlich das andere. Deshalb passt die überhastete Ausladung der Staatsministerin vom Fastenbrechen nicht in die Zeit. Der Landesverband DİTİB Nord hat sich mit seiner Entscheidung keinen Gefallen getan und vielmehr eine große Chance verpasst. Nämlich die, der Gesellschaft insgesamt zu zeigen, was viele Beobachter seit Jahren wissen. DİTİB Nord ist im Gegensatz zu manch anderem Landesverband sehr wohl an einem interreligiösen Dialog interessiert, der Kritik und Selbstkritik mit einschließt. Deshalb ist die Ausladung so bitter, weil sie letztendlich denjenigen Auftrieb gibt, die die muslimischen Verbände ohnehin als verlängerte Interessenvertretungen islamisch geprägter Staaten sehen. Der Hamburger Landesverband traf seine Entscheidung wohl nicht allein. Es gab Telefonate und Rücksprachen mit dem DİTİB-Dachverband in Köln, der vom türkischen Religionsministerium in Ankara finanziert wird. Aidan Özus wollte am Fastenbrechen teilnehmen, trotz der Drohungen. Wenn es am Ende also Sicherheitsbedenken waren, mit denen DİTİB Nord die Ausladung begründet, dann hat man sich unfreiwillig den Drohungen von Extremisten gebeugt. Eine fatale Entscheidung, die auch andernorts Nachahmer finden könnte. Frei nach dem Motto, passt dir ein Gast beim Iftarmahl nicht, mach nur ordentlich Druck, es lohnt sich. Gerade weil der DİTİB-Dachverband in Köln die Morddrohungen gegen türkischstämmige Bundestagsabgeordnete öffentlich verurteilte, wäre es ein wichtiges Zeichen gewesen, Worten auch Taten folgen zu lassen. Es wäre ein deutliches Zeichen dafür gewesen, dass die einzelnen Landesverbände durchaus eigenständige Entscheidungen treffen können. Denn die Frage, wie frei die Landesverbände von der DİTİB-Zentrale in Köln agieren können, ist eine ganz entscheidende. Davon hängt ab, ob es beispielsweise in Niedersachsen zu Verträgen mit den muslimischen Verbänden kommt oder nicht. Unter der Woche gab es in den Verhandlungen wieder Fortschritte, aber der Hamburger Fall wird die Skeptiker in Niedersachsen, die nicht nur in der CDU zu finden sind, bestätigen. Das deutsch-türkische Verhältnis ist derzeit belastet. Umso wichtiger sind Gespräche und Begegnungen. Denn zweifellos fühlen sich viele Bundesbürger mit türkischen Wurzeln hierzulande oft als Bürger zweiter Klasse. Vermisst wird vor allem eine gesellschaftliche Wertschätzung. Hier bleibt die Politik gefordert, der Wille zur Integration ist keine Einbahnstraße. Zum Schluss noch ein konstruktiver Vorschlag. Wenn wirklich Sicherheitsbedenken den Ausschlag für die Ausladung von Aidan Özus in Hamburg gegeben haben, dann wird sich vielleicht bundesweit eine DİTİB-Gemeinde finden, die keine Sicherheitsbedenken hat und die Integrationsbeauftragte der Bundesregierung zum Fastenbrechen einlädt. Wer auslädt, sollte auch wieder einladen. Derzeit sind die 900 DİTİB-Gemeinden in Deutschland leider auffällig still.
Florian Breitmeier kommentierte und damit zu weiteren Meldungen aus Religion und Gesellschaft.
Die niedersächsische Landesregierung hat sich mit Vertretern der Opposition und muslimischer Verbände auf eine neue Fassung eines Islamvertrags geeinigt. Neu aufgenommen in den Entwurf ist ein Passus, in dem sich die Muslime im Land verpflichten, dem Missbrauch ihrer Religion durch den Islamismus entgegenzutreten. Zudem wendet sich der Vertragsentwurf gegen jede Form von Islamfeindlichkeit. Die beiden muslimischen Landesverbände in Niedersachsen begrüßten die Einigung. Der Vertrag sei ein Meilenstein für die Muslime in Niedersachsen und für das Land, sagte der Vorsitzende des Verbandes Schura, Recep Bilgen. In Niedersachsen leben etwa 300.000 Muslime. Der Rahmenvertrag mit den Landesverbänden soll ihre Rechte und Pflichten umfassend beschreiben. Er könnte im Herbst verabschiedet werden. Nach Hamburg und Bremen wäre Niedersachsen das erste Flächenland, das einen solchen Vertrag erhält. Auch in Schleswig-Holstein setzen sich die Muslime für einen Staatsvertrag ein. Die Islamische Religionsgemeinschaft Schleswig-Holstein rief die Landesregierung zu weiteren Verhandlungen auf. Die Muslime im nördlichsten Bundesland seien bereit, Verantwortung zu übernehmen und wünschten sich klare Regeln, sagte der Schura-Vorsitzende Fatih Mutlu. In Deutschland hat die Islamfeindlichkeit in den vergangenen Jahren deutlich zugenommen. Zu diesem Ergebnis kommt eine Studie der Universität Leipzig. Demnach sprachen sich 41,4% der Befragten dafür aus, Muslimen die Zuwanderung nach Deutschland zu untersagen. Vor 7 Jahren stimmte nur jeder Fünfte dieser Aussage zu. Der Vorsitzende des Zentralrats der Muslime in Deutschland, Ayman Masiek, warnte vor einer wachsenden Islamfeindlichkeit auch in der Mitte der Gesellschaft. Diese negative Entwicklung werde begünstigt durch einen zunehmend negativen Diskurs über die Muslime und ihren Glauben, sagte er. Der Landesvorsitzende der SPD in Schleswig-Holstein, Ralf Stegner, hat gemeinsam mit dem Landtagsabgeordneten Martin Habersaat einen neuen Vorschlag für die Präambel der schleswig-holsteinischen Landesverfassung vorgelegt, der einen Gottesbezug enthält. Nach Einschätzung Stegners könnte sein Entwurf die Zustimmung von Abgeordneten finden, die ohnehin für einen Gottesbezug seien. Ob die notwendige Zweidrittelmehrheit zustande komme, sei aber offen. Der Schleswig-Holsteinische Landtag wird vom 20. bis zum 22. Juli darüber abstimmen, ob ein Gottesbezug in die Präambel der Landesverfassung aufgenommen wird oder nicht. Bislang liegen 3 Vorschläge vor, 2 mit Gottesbezug und einer ohne. Im Hamburger Michel werden heute um 13 Uhr zum ersten Mal die beiden neuen Glocken angeschlagen. 99 Jahre nach dem Einschmelzen der alten Glocken für Kriegsmunition wird der Michel damit erstmals wieder mit vollem Geläut erklingen. Mit der Feierstunde auf dem Kirchplatz wird zugleich die Aktion »So klingt Hamburg« beendet, die eine Spendensumme von 350.000 Euro erbracht hatte. Die 2 Glocken waren bereits am 19. Mai in einer mehrstündigen Aktion von einem Kran nach oben gezogen worden. Vor 2 Wochen wurden sie erfolgreich mit dem Uhrwerk des Michel verbunden.
Soweit die Meldungen aus Religion und Gesellschaft. Im Jahr 2045, also in nicht einmal 30 Jahren, könnten Menschen unsterblich sein. Derjenige, der das prophezeit hat, ist ein Mann, auf dessen Meinung Microsoft-Gründer Bill Gates und der ehemalige US-Vizepräsident Al Gore große Stücke halten. Ray Kurzweil heißt er, einer der klügsten Köpfe beim Online-Konzern Google. Und tatsächlich arbeitet Google mit Hochdruck daran, das Altern und damit den menschlichen Tod zu überwinden. Ein neuer Vorstoß kommt von der Firma Calico, einem Tochterunternehmen von Google Alphabet. Wie ernst das zu nehmen ist, dazu ein Beitrag von Burkhard Schäfers.
Wer Krebs und Herzkrankheiten aus der Welt schafft, steht kurz vor der Schwelle zum ewigen Leben. So denken sie im Silicon Valley, wo Größenwahn zum Geschäft gehört. Gerade bei einer Firma, die sich der vielleicht zentralsten Frage der Menschheit widmet: Warum müssen wir sterben? Die Rede ist von Calico, der California Life Company. Mithilfe von moderner Technologie und Biomedizin will dieses Unternehmen das Leben der Menschen verlängern. Bezahlt durch den Internetkonzern Google, sagt Martin Denzel vom Max-Planck-Institut für die Biologie des Alterns.
Calico ist eine sehr interessante Entwicklung in unserem Feld in letzter Zeit, denn es ist ein Zusammenschluss von sehr ernstzunehmenden Wissenschaftlern, von sehr ernstzunehmenden Managern aus dem Biotech-Bereich in den USA und mit dem Geld und dem Know-how von Google natürlich.
Bei Calico arbeiten Molekularbiologen, Mediziner, Genetiker. Das Neue daran, es sind auch Datenspezialisten im Team, die Googles Kernkompetenz einbringen, die Arbeit mit großen Datenmengen. Im weltweiten Netz finden sich immer mehr Informationen über das Leben und Sterben. Computer können die Daten vergleichen. Die Wissenschaftler hoffen, dass sie so deutlich besser verstehen, woher Alterskrankheiten kommen und wie sie verlaufen.
Da macht Calico letztlich das große Experiment gerade, ob Big Data, die Verfügbarkeit von riesigen Datenmengen, ob die wirklich letztlich in der Forschung dann zu Fortschritten führen wird. Es könnte eine große Enttäuschung sein, es könnte sehr effektiv sein.
Schon vor Google hat die moderne Medizin das Sterben immer weiter hinausgezögert. In Industrie- und Schwellenländern werden die Menschen heute im Schnitt gut 80 Jahre alt.
Die Lebenserwartung von Menschen in westlichen Ländern ist eine erstaunliche Entwicklung gewesen. Das heißt, im Prinzip leben wir jetzt schon in einem Zeitpunkt, an dem wir massiv profitieren von den Fortschritten in Medizin und Technik und Gesellschaft, die es ermöglicht haben, dass wir so eine hohe Lebenserwartung haben.
Wissenschaftler wie Martin Denzel sind gespannt, wie erfolgreich Calico sein wird beim Kampf gegen Krebs, Herz-Kreislauf-Krankheiten, Demenz und Diabetes. Wie genau und mit welchen Zielen sie ihr Geschäft mit dem Tod betreibt, darüber schweigt die Biotech-Firma aus Kalifornien, die im Übrigen eine uralte Sehnsucht verfolgt. Schon seit Jahrhunderten suchen Menschen nach der Wunderpille der ewigen Jugend, erklärt Rainer Anselm, evangelischer Professor für systematische Theologie und Ethik an der Ludwig-Maximilians-Universität München.
Der Gedanke, man hätte so etwas wie einen Jungbrunnen, gehört ja einfach zum Überlieferungsgut, zumindest unserer westlichen Kultur. Vieles sind da wahrscheinlich Versprechungen, die genauso irreal sind, wie es die Vorstellungen des Jungbrunnens im Mittelalter waren.
Wann genau aber soll das Altern aufgehalten werden, fragt Medizinethiker Anselm.
Möchte man eigentlich dauerhaft pubertär sein? Eher nicht. Möchte man dauerhaft in dieser Schwierigkeiten der Identitätsfindung, der Adoleszenz, der Anfang 20er Jahre sein? Vielleicht auch nicht und so weiter und so fort. Also im Makromaßstab scheint mir das ein ganz komisches Ziel zu sein und auch irgendwie utopisch.
Natürlich, die meisten Menschen wollen jung, gesund und dynamisch sein. Heilsversprechen allerdings lehnt Rainer Anselm ab.
Wollen wir uns eigentlich permanent selbst optimieren oder sind wir auch ganz gerne mal faul und akzeptieren das auch durchaus, dass wir bestimmte Einschränkungen haben? Auch das macht ja auch unsere Individualität aus. Also hinter diesem Optimierungswahn ist ja auch eine faktisch ganz hohe Normierung. Das sind komische Vorstellungen, deren Konsequenzen, wenn man sie wirklich durchdenkt, einfach in keiner Weise wünschenswert sind.
Wenn die Menschen immer älter werden, verschärft sich auch das Problem der weltweiten Überbevölkerung. Und selbst wenn Calico im Kampf gegen Alterskrankheiten bahnbrechende Erfolge feiern sollte, irgendwann verlieren Menschen ihre Kraft, sind weniger produktiv.
Die Endlichkeit hat zwar eine Seite, die den Schrecken hervorruft, aber man muss sich ja mal die andere Seite überlegen. Also was bedeutete das eigentlich, wenn man so ein entgrenztes Leben führen müsste? Ich glaube, da sieht es dann doch mal wieder anders aus. Also unsere Endlichkeit hat auch was Befreiendes.
Wie groß sind die Chancen, dass Calico im Kampf gegen den Tod wirklich erfolgreich ist? Darüber könne die Wissenschaft keine seriösen Vorhersagen machen, sagt Martin Denzel vom Max-Planck-Institut für die Biologie des Alterns. Zu komplex sei der menschliche Organismus.
Ob wir wirklich irgendwann den Tod als solches besiegen, ich wage zu bezweifeln, dass es in meiner Lebenszeit noch passieren wird.
Ein Beitrag war das von Burkhard Schäfers. Medizinisch ist schon jetzt vieles möglich, nicht alles aber sollte auch gemacht werden. Das sagte der Vorsitzende des Deutschen Ethikrats, Peter Dabrock, wenige Tage vor der Jahrestagung des Deutschen Ethikrates. Sie wird am kommenden Mittwoch in Berlin stattfinden. Bei medizinischen Eingriffen in das menschliche Erbgut rät er zu Zurückhaltung. Diese Eingriffe müssten so vorsichtig vorgenommen werden, dass sie bei Auftreten von Komplikationen wieder umkehrbar sind. Es werde immer dort ethisch problematisch, wo etwas irreversibel in der Keimbahn verändert wird. So Dabrock. Auf jedem Kirchen- und Katholikentag gibt es inzwischen nicht nur Gesprächskreise und Bibelworkshops, sondern auch Angebote für Tanzkurse und Tango-Gottesdienste. So neu ist das jedoch nicht, denn das Tanzen hat in der christlichen Kirche eine lange Tradition. Schon im Mittelalter tanzten die Menschen im Kirchenraum. Das zeigt der Göttinger Historiker Philipp Knäble in seinem Buch »Eine tanzende Kirche«. Mit dem Verhältnis von Tanz und Theologie beschäftigt sich auch die Religionswissenschaftlerin Heike Walz. Rebecca Hillauer hat mit beiden gesprochen.
Die katholische Religionswissenschaftlerin Heike Walz hat schon an mehreren Hochschulen Seminare über das Verhältnis von Tanz, Religion und Spiritualität gegeben.
Wenn man so in die indische Tradition schaut, auch in Afrika, dann ist eigentlich der Tanz das Medium, um in Ekstase und in Kontakt mit dem Übersinnlichen zu kommen. Im Christentum hat sich das eben so entwickelt, dass recht früh besonders ekstatische und erotische Tänze natürlich und vor allem Frauentänze als fremdreligiös abgewehrt wurden. Also vor allem seit der konstantinischen Wende für das 5. Jahrhundert, kann man sagen. Das Christentum wird zur Staatsreligion.
Im darauffolgenden Mittelalter war das Tanzen im Kirchenraum zwar nicht generell verboten, aber durch die Konzilien zeitlich und formal streng reguliert. Bestimmten Personengruppen war es gänzlich untersagt. Auch hohe Sprünge waren tabu, da sie vermeintlich die Unkeuschheit förderten. Gestattet waren hingegen Kreis- und Schreittänze, die auch im weltlichen Bereich bei Hochzeiten und Volksfesten sowie an den Höfen üblich waren.
Tänze im Kirchenraum waren während des gesamten Mittelalters in Europa verbreitet, wobei der Schwerpunkt in Spanien und Frankreich lag. Aber auch für den deutschsprachigen Raum lassen sich vielfältige Tanzformen nachweisen. So etwa die Tanzwallfahrten, die vor allem im Rhein-Mosel-Gebiet während des 15. und 16. Jahrhunderts stattfanden. Dann gab es Aufführungen von biblischen Inhalten, bei denen etwa Mönche oder Nonnen tanzten. Oder für den Osnabrücker Raum lässt sich das Fest der heiligen Margarete nachweisen, bei dem eben auch Tänze integriert waren.
Der Göttinger Historiker Philipp Knäble hat sich zum geistlichen Tanz im Mittelalter am Beispiel der französischen Kanonikergemeinschaften von Sens und Auxerre habilitiert. In Auxerre tanzten die Kanoniker am Ostersonntag in der Kathedrale auf einem großen Labyrinth, das mit Steinen im Kirchboden eingelassen war. Dabei warfen sie sich abwechselnd einen Ball zu. Begleitet wurde ihr Tanz von der Ostersequenz Victime Paschali Laudes, auf Deutsch sinngemäß die Lobgesänge für das Osteropfer, in der Jesu Auferstehung vom Tod besungen wird.
Im Tanz wurde also Bezug auf die Ostergeschichte genommen, die mit dem antiken Theseus-Mythos verbunden wurde. Der Sage nach stieg der Held Theseus in das Labyrinth, um den Minotaurus zu besiegen und die Kinder Athens zu befreien. Er tötete den Minotaurus, indem ihm einen Ball in den Mund warf. Dieser Mythos wurde im Verlauf des Mittelalters in einen christlichen Kontext übertragen. Theseus wurde durch Christus ersetzt, der Minotaurus durch den Teufel und die Kinder Athens durch die gesamte Christenheit. Bereits im 18. Jahrhundert wurde dieser Tanz als bizarres Ritual beschrieben, weil die Autoren die Anbindung des Tanzes an die Liturgie nicht mehr verstanden.
Katholiken und nach der Reformation auch Protestanten spalteten sich in Befürworter und Gegner des Tanzes im Kirchenraum. Jede Seite berief sich dabei auf Bibelstellen und deren Auslegungen durch die Kirchenväter. Die Gegner verwiesen auf den Götzentanz um das goldene Kalb und den lasziven Tanz der Salome, der zur Enthauptung Johannes des Täufers geführt hatte. Die Befürworter priesen Davids Tanz vor der Bundeslade und Mirjams Tanz nach dem Auszug aus Ägypten als eine Form der Ehrerbietung Gottes.
Es gibt eben schon auch die Stelle in Matthäus 11, 17, wo es heißt, wir haben euch aufgespielt und ihr habt nicht getanzt. Und das ist eine Stelle, die auch immer wieder dazu veranlasst hat, Christus auch als Tänzer darzustellen.
Die Religionswissenschaftlerin Heike Walz findet mit ihren Seminaren zu Tanz, Religion und Spiritualität großen Anklang bei den Studierenden. Insbesondere, wenn sie erfahren, dass ihre Dozentin selbst bei Tango-Gottesdiensten mittanzt.
Man könnte sagen, dass der Tanz so etwas wie modernes Revival einer alten religiösen Erfahrung ist. Und Sidney Carter war das 1963, hat diesen Song geschrieben, The Lord of the Dance, der König des Tanzes. Und eigentlich geht es darum, den kosmischen Tanz in der Schöpfung zu besingen und dann auch das Leben Jesu. Meine Studierenden haben das dann nämlich aus dem YouTube genommen und dachten, das sei top aktuell.
Ein Beitrag von Rebecca Hillauer. Mehr als 1,8 Millionen Deutsche begeben sich im Jahr auf ein Kreuzfahrtschiff. Damit liegen wir hinter den USA und Großbritannien auf Platz 3 der internationalen Kreuzfahrer. Die Unternehmen versprechen für ihre Fahrten sorglosen Urlaub in sonniger Atmosphäre. Doch auch auf den Kreuzfahrtschiffen gibt es dunklere Momente. Davon können die mehr als 200 evangelischen und katholischen Seelsorger erzählen, die mit an Bord sind. Michael Heulenbach hat einige von ihnen getroffen.
Als Katharina Plehn-Martins sich entschied, Seelsorgerin auf einem Kreuzfahrtschiff zu werden, kannte sie das Leben an Bord vor allem aus dem Fernsehen, aus der ZDF-Serie Traumschiff. Bei ihrem ersten Einsatz auf der Albatros war sie dann zunächst überrascht.
Wir gehören zum Künstlerteam. Das heißt, mein Dienstvorgesetzter als Pfarrerin ist der Entertainment Manager.
Auf einem Kreuzfahrtschiff zählen die Pfarrerinnen und Pfarrer neben den Tänzerinnen, Musikern und Komikern zum Unterhaltungsteam. Bei Landausflügen müssten sie auch schon mal eine Gruppe leiten.
Eine putzige Geschichte, sage ich Ihnen. Dann laufe ich mit so einem Lollipop, mit so einer Nummer vorne weg, ne, als sei ich die Reiseleiterin. Das ist eine amüsante Rolle, sag ich mal, die man aber auch nur, ich sage mit Humor machen kann.
Aber eigentlich geht es um Andachten und Gottesdienste. Eckhard Frömelt, pensionierter Pastor aus Peine, war an Weihnachten mit der MS Berlin im Nahen Osten unterwegs.
Die Weihnachtsgottesdienste haben da schon eine besondere Atmosphäre und sind besondere Höhepunkte, weil das Umfeld völlig anders ist, ungewöhnlich. Dann auch der Ort, an dem das Schiff vielleicht gerade fährt, also im Roten Meer.
Doch die anschließende Fahrt durch das Arabische Meer verlief nicht sorgenfrei.
In diesen 5 Tagen war das Schiff abends immer verdunkelt. Und es gab auch keine Veranstaltung am Pooldeck, weil da die Sorge im Blick auf Piraten vorhanden war. Und da war schon eine beklemmende Atmosphäre.
Die Seelsorger auf hoher See machen die Erfahrung, dass es neben der entspannten Poolatmosphäre und dem beschwingten Tanz auch viel Einsamkeit gibt.
Wie viel Sorgen, wie viel Sehnsucht, wie viel Angst geht in einen Reisekoffer, ja? Und ich glaube, gerade auf See können einen die Probleme, die man zu Hause hat, denen man vielleicht auch durch eine Reise glaubt zu entrinnen, dann auch wieder einholen, ja?
Als Pastorin, so Katharina Plehn-Martins, sei sie jederzeit zu seelsorgerlichen Gesprächen bereit.
Da kann man manchmal staunen. Die finden auch um Mitternacht an der Bar statt. Es ist eine exzeptionelle Situation. Und man weiß auch, diese Frau, diese Pfarrerin, die ist jetzt hier da, die ist für uns da. Aber der begegnet man vermutlich gar nicht mehr wieder. Und das hat durchaus auch eine öffnende Funktion, ne?
Auf dem Mittelmeer, dort, wo in den vergangenen beiden Jahren rund 10.000 Flüchtende ertrunken sind, Urlauber auf Luxusschiffen zu begleiten, das stößt auch auf Kritik, weiß Michael Schneider. Er ist bei der Evangelischen Kirche in Deutschland zuständig für den Bereich Tourismus.
Es ist was Ambivalentes und wir wissen auch um die Problematik. Es ist ja nicht nur die Flüchtlingssituation, es ist das ökologische Moment. Das sind natürlich auch Schiffe, die auch ganz schön was in die Luft blasen. Und trotzdem ist es so, also wenn wir nicht dort wären, gäbe es weder Ansprechpartner für die Gäste und wir sind eben auch für die, die Monate auf so einem Schiff sind, Filipinos oder so, machen wir dann eben auch in Absprache mit dem Kapitän Gottesdienste dann spät abends in der Nacht, aber sind auch für die da.
Und auch die Flüchtlinge kommen einem manchmal sehr nahe, berichtet Katharina Plehn-Martins.
Und dann tatsächlich passiert es an einem Morgen. Ich guckte durch mein Fenster und sah 3 Flüchtlingsboote an unserem Schiff vorbeifahren. Und hinter ihnen fuhr dann ein Boot von der griechischen Küstenwache.
Die Traumschiffurlauber sahen die Geflüchteten kurz darauf im Hafen von Kos wieder.
Einige Gäste haben dann von oben auch geguckt und waren ganz konsterniert und sagten, das ist ja irgendwie ganz schrecklich und wandten sich ab. Also das war ein Riesengraben zwischen denen, die unten im Hafenbereich saßen und denen, die oben auf dem Schiff sich gerade auf ihr Frühstück vorbereiteten. Ne?
Zurück blieb ein Gefühl der Hilflosigkeit, sagt die Seelsorgerin. Übrigens, die Kollekten der Schiffsgottesdienste kommen der kirchlichen Flüchtlingsarbeit zugute.
Ein Beitrag war das von Michael Hollenbach. Und das war Blickpunkt Diesseits, das Magazin aus Religion und Gesellschaft. Am Mikrofon verabschiedet sich Jan Ehlert.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.